Deutschlandfunk Kultur heute.
Willkommen zu 25 Kulturminuten mit Katzen, Kino, Karneval und dem Kulturstaatsminister und mit Kunstdiebstahl, denn
wir sind zurück
mit neuen Fällen von Tatort Kunst.
Ja, und deshalb wird auch die neue Staffel des Deutschlandfunk-Podcasts Tatort Kunst Thema sein in dieser Ausgabe von Kultur heute. Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Aber erst einmal geht's um Politik. Genau vor einem halben Jahr, am 6. Mai, wurde aus dem Verleger und Journalisten Wolfram Weimer der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und genau 6 Monate nach der Vereidigung im Kanzleramt sagt er heute, für ihn sei nach einer Legislaturperiode Schluss. Dann werde er wieder in die Medien zurückkehren. Bis dahin aber wolle er ein paar Dinge für die Kultur erreichen. Der Kulturstaatsminister offensichtlich in Plauderlaune. So war er heute Vormittag vor Publikum im Humboldt-Forum in Berlin zu erleben und gleichzeitig im Radio und im Video-Livestream als Gast in der Sendung Studio 9 im Programm von Deutschland von Kultur. Eine Stunde mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Meine Kollegin Karin Fischer hat genau zugehört, was jenseits der Plauderei zu erfahren war.
Weil die Lage sehr ernst ist, hat Wolfram Weimer klare Worte und eine klare Haltung. Angesprochen auf das Etikett Kulturkämpfer, das ihm angeheftet wird, weil er diese Kulturkämpfe selbst befeuere, sagt er:
Wir haben ja in Deutschland ein Problem mit dem Rechtspopulismus, dem Rechtsextremismus. Das ist so gewaltig. Was die AfD und auch im Zusammenwirken mit digitalen Echokammern im Moment betreibt, das ist krass. Das ist kulturverändernd. Und deswegen rufe ich da auch über die Parteigrenzen hinaus, ich bin ja gar kein Parteimitglied, auf, dass wir uns bewusst sind, was das für ein Kulturkampf ist, den wir da vor Augen haben.
Geschickt wendet der Kulturstaatsminister das Wort positiv um und hat gleich noch eine gute Neuigkeit im Gepäck.
Ich bin ein Kulturkampfminister im Sinne von, ich kämpfe für die Kultur. Und Sie wissen, der Kampf ums Geld ist immer auch der Kampf um die Richtung, was ist eigentlich einer Regierung wirklich wichtig. Und ich habe mich in diesen Auseinandersetzungen sehr für die Kultur eingesetzt und kann Ihnen hier auch verkünden, denn nächste Woche ist Bereinigungssitzung, der sozusagen 26er Haushalt dann final. Wir werden den Kulturhaushalt im nächsten Jahr um 9,5% erhöhen auf 2,5 Milliarden Euro, hat es so noch nie gegeben, und ist neben der Verteidigung der größte Aufwuchs aller Etats, die wir haben.
Mehr Geld auch für die Erinnerungspolitik. Allerdings, Weimer klammert im Gespräch das Thema Kolonialismus aus wie zuvor aus seinem Gedenkstättenkonzept. Dieses bezeichnet er als Befriedungsdokument und wirbt gleichzeitig für ein positives Geschichtsverständnis.
Nehmen wir die Demokratiegeschichte. Wir müssen die Orte unserer Demokratie sichtbar machen. Ich war gerade letzte Woche am Hambacher Schloss. Das ist ja ein wunderbarer Ort, die Wiege unserer Demokratie. Aber da fängt die AfD an und macht Aufmärsche. Mit Deutschlandfahnen stellen sie sozusagen den Marsch zum Hambacher Schloss, als sei das ihr Ort. Dabei ist es nun wirklich unser Ort der Demokraten. Und dass wir so einen Ort sichtbar machen, auch als einen Begegnungsort, das ist eben Teil auch einer positiven Geschichtspolitik. Deswegen Geschichtspolitik ist weiträumiger.
Ein paar Stichworte, die noch gefallen sind, und die Antworten des liberal-konservativen Kulturstaatsministers. Zum Gendern.
Ich habe natürlich nie ein Genderverbot ausgesprochen. Ich habe gesagt, bei uns im Kanzleramt schreiben wir so, wie die Regeln des Rates für Rechtschreibung das vorsehen, so wie jedes Amt. Ich habe einen vollkommen liberalen Sprachbegriff, ich bin Germanist. Aber hier geht es einfach darum, wie verhält sich ein Staat in seiner Amtssprache.
Zu Schiller.
Ja, wegen der Freiheitsidee. Die Freiheitsidee ist ein Grundmotiv meines politischen Handels. Und die Kultur als Tochter der Freiheit, das nehme ich sehr ernst in der Ausformung des politischen Handels, aber auch in der Grundhaltung, weil, wie vorhin besprochen, ich die Freiheit für bedroht sehe.
Und zur Einheitswippe.
Hier ist einfach wirklich vieles schiefgelaufen, ärgerlich schiefgelaufen. Und ich habe jetzt sozusagen die Aufgabe, wie bringst du das Ding wieder in Fahrt? Und ich will es in Fahrt. Also ich finde, wir müssen das zu Ende bringen. Ich besorge gerade Geld dafür, dass wir die nächsten Schritte gehen können. Die Wippe muss her.
Der Kulturstaatsminister ist ein souveräner Redner, macht deutlich Eigenwerbung, liefert aber auch genaue Analysen. Etwa zu den Tech-Giganten, zum Thema KI und zu den Inhalten, mit denen sie gefüttert wird.
Und nun verwursten sie das Wissen der Welt und die KI-Maschinen spucken es in neuen Varianten aus, sodass man gar nicht mehr erkennen kann, was ist eigentlich die Quelle, wer ist der geistige Eigentümer, wo kommt der Content her. Und das bezeichne ich als eine Art Raubzug. Dabei sind wir in Europa immer noch der Content-Lieferant der Welt. In allen kreativen Funktionen, auch in den kulturellen Funktionen. Über 50% des kreativen Inhaltes kommt aus Europa. Wir sind der Content-Kontinent, der Kontentinent eigentlich. Und insofern sollten wir uns wehren und diese Spielregeln neu schreiben.
Der Plattform-Soli für Tech-Konzerne, den der Kulturstaatsminister seit längerem fordert, soll nun keine Steuer, sondern eine Abgabe sein, die der deutschen Medienlandschaft zugutekommen soll. Es ist viel zu tun. Weimar gibt sich kulturkämpferisch zuversichtlich.
Wenn dann so Dinge passieren wie diese Woche, wenn ich auf die Kinocharts gucke und wir haben jetzt von den 5 erfolgreichsten Filmen dieser Woche 4 aus unserer Förderung, deutsche Filme, die auf einmal Blockbuster werden, dann freue ich mich einfach drüber, weil ich sehe, oh, ein paar Dinge gehen doch in die Richtung, wie ich es eigentlich haben will.
Wie es der Kulturstaatsminister haben will. Wolfram Weimer im Gespräch bei unseren Kollegen von Deutschland von Kultur, Karin Fischer mit einer Zusammenfassung. Wenige Tage nur noch bis zum 11.11., da kommt ein Film an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos, der den Karneval feiert, aber nicht den europäischen, nicht den rheinländischen, sondern den brasilianischen.
I think the carnival is a great backdrop because first of all, carnival is fascinating. I love the images and the sounds of carnival.
Der Karneval als großartige, als faszinierende Kulisse. Der brasilianische Regisseur Kleber Mendonça Filho liebt die Bilder und den Sound des Karnevals. Kein Wunder, denn Kleber Mendonça Filho ist in der Karnevalshochburg Recife geboren worden. Und da lässt er im Karneval des Jahres 1977 seinen jüngsten Film spielen, The Secret Agent. Bei den Filmfestspielen in Cannes gab es gleich mehrere Auszeichnungen dafür. Und weil The Secret Agent heute ins Kino kommt, will ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski drüber sprechen. 1977 in Brasilien, das Militärregime ist an der Macht und in Recife wird Karneval gefeiert. Was ist das für ein ungewöhnlicher Stimmungsmix?
Ja, aber es ist auch eine geniale Kulisse für den Film, weil 77, wir sind zwar mitten in der Militärdiktatur, aber es ist auch die Zeit, wo diese Diktatur langsam die ersten Risse zeigt, dass sie sichtbar werden. Diese bleierne Zeit vermittelt uns, es gibt vielleicht auch einen Ausweg. Und es ist eben auch eine gute Zeit der Karneval, um unerkannt zu bleiben, was sehr gut für unseren Helden ist. Marcello, das ist ein Ingenieur, von dem wir am Anfang noch gar nicht wissen, ist er Teil dieses Systems, ist er sein Opfer oder vielleicht beides. Er fährt ja gleich zu Beginn mit so einem grellgelben VW-Käfer nach Recife, sieht aus wie so ein verlorener Hippie. Und kaum ist er angekommen, taucht er unter in so einem genannten Safe House, einer Zuflucht für politische Flüchtlinge, geführt von so einer sehr resoluten Dona Sebastiana. Und kaum ist er dort angekommen, lebt er unter falschem Namen und sucht nach seiner Mutter, mit der es irgendwas passiert. Die ist verschwunden. Gleichzeitig nähert es sich seinem Sohn an, den er wiedersehen möchte, der bei den Schwiegereltern großgezogen wird. Aber zu nah kann er dem natürlich auch nicht kommen, denn er ist nie frei. Er ist immer verfolgt. Er weiß ganz genau, irgendwo warten sie auf ihn. Und dieses Recife während des Karnevals wird so wunderbar zu so einem Ort von Überwachung und Terror, aber eben auch von so einer leisen Hoffnung einer Gesellschaft, die sich vielleicht irgendwann befreien wird von diesem Druck der Diktatur.
Der Titel The Secret Agent, das klingt ja eigentlich so nach klassischem Politthriller, aber bei allem, was du jetzt erzählt hast, so ganz klar mit der Genrezuordnung ist das nicht, oder?
Ja, das ist ein Film voller Finten. Also schon der Titel ist eine Finte, denn das ist kein Agentenfilm. Marcello ist kein James Bond. Gleichzeitig ist der Film irgendwie ein Horrorfilm, ein Thriller. Gleichzeitig gibt es nach einer Stunde einen Sprung in die Gegenwart aus dem Jahr 1970 ins Heute zu uns, wo eine Wissenschaftlerin versucht, anhand von Kassetten diese Militärdiktatur zu rekonstruieren. Und plötzlich stellt sich die Frage, ist dieser Marcello überhaupt ein Versuch einer Frau von heute, diese vielen verlorenen Biografien der Diktaturen wieder zum Leben zu erwecken? Also wir haben es hier auch mit einer Archäologie zu tun, der Erinnerung, des sich Erinnerns an diese düsteren Zeiten. Und ich finde, dass der Film übrigens recht zu Beginn schon ein geniales Bild findet, ein surreales Bild, denn Marcello wird von einer Katze in Recife begrüßt. Die hat zwar einen Kopf, aber zwei Gesichter und jedes Gesicht schaut in eine andere Richtung. Und das ist natürlich ein schönes Sinnbild für ein Brasilien damals und heute, ein Land, das gleichzeitig in die Zukunft und in seine dunkle Vergangenheit blickt.
Und mittendrin unser Held, wie du ihn gerade schon genannt hast, der Schauspieler Wagner Moura. Viele kennen ihn wahrscheinlich aus der Netflix-Serie Narcos. In Cannes hat er ja eine Goldene Palme für seine Schauspielkunst bekommen, zu Recht?
Ja, er ist sowas wie ein noch junger Robert De Niro des brasilianischen Films, müsste man sagen. In Narcos hat er den Drogenbaron gespielt, dann im Berlinale Gewinnerfilm Tropa de Elite, diesen Polizisten, der in den Favelas von Brasilien Recht und Ordnung à la Dirty Harry durchsetzt. Aber diese Rolle von Marcello, die verlangt ihm viel mehr Subtilität ab. Er spielt hier einen Mann, den es vielleicht so nie gab, eine Art von Erinnerung. Da kann man sich nicht ganz so körperlich geben. Und das kann er aber wunderbar. In allen Augen von allen Figuren ist dieser Marcello eine andere Figur. Und das gibt diesem Murer natürlich eine wunderbare Bühne, um sich von unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Und er spielt ja wirklich genial, einfühlsam und nachvollziehbar. Das ist so eine Figur, die sich viele Schauspieler sicherlich wünschen.
Also viele Perspektiven, viele Kameras im übertragenen Sinne. Kleber Mendoza-Filho war Filmkritiker, ist erfolgreicher Regisseur und lässt ja das Kino in seinen Filmen auch immer eine Hauptrolle spielen. Ist das jetzt auch wieder so eine Art Film-Film auf der Metaebene?
Ja, zum einen visuell, der Film ist gedreht auf Film, auf so einem anamorphen Panavision-Format. Das bedeutet, das Bild pulsiert, es lebt, ein Chaos aus Farben, Gerüchen, Texturen. Man will gar nicht die Augen schließen. Zum anderen ist der Film natürlich auch ein Liebesbrief ans Kino. Der erinnert auch so ein bisschen mit der Archäologie der Diktatur an Andrzej Wajdas, der Mann aus Marmor. Aber es geht darum, dass die Menschen im Kino in Recife zusammen sich der Weiße Hai angucken oder das Omen. Und dort ihre Ängste loswerden. Und wenn sie auf die Straße gehen, haben sie keine Angst mehr vor der Diktatur. Und das macht dieser Film ziemlich deutlich. Es ist ein intelligenter, spannender, toller Film, den man am liebsten zweimal sehen würde. Denn er zeigt uns viel mehr über Brasilien, als man sich das meistens so zusammenreimen kann.
Patrick Velinsky über The Secret Agent, den jüngsten Film des brasilianischen Regisseurs Kleber Mendoza-Filho. Ab heute ist er in den deutschen Kinos zu sehen. Katzen, haben wir gerade gehört. Katzen gehen immer. Alle lieben Katzen. Diese Weisheiten haben uns nicht zuletzt die sozialen Medien gelehrt. Denn Bilder und Videos von schnurrenden oder auch fauchenden Vierbeinern sind und bleiben ein Renner. Auch die Opernbühne hat eine Katzenklappe, wenn man so will. Seit gut 40 Jahren nutzen die, der alte Kaffer Puff, die mittellose Katze Minette und der Draufgängerkater Tom. Diese drei gehören zum Raubtierpersonal von Hans Werner Henzes Oper Die englische Katze. 1983 wurde diese Geschichte für Sänger und Instrumentalisten uraufgeführt. Grundlage war eine Erzählung von Honoré de Balzac. Im Cuvier-Theater in München gab es gestern Abend eine neue englische Katze. Regie geführt hat Christiane Lutz und auf der Bühne standen Mitglieder vom Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Jörn-Florian Fuchs saß für uns im Publikum. Florian, junge Sängerin und Sänger, dann eine Regisseurin, die viel für Kinder- und Jugendopern gearbeitet hat. Aber nur noch mal zur Klarheit, Hans-Werner Henzes, die englische Katze ist kein Weihnachtsmärchen fürs junge Publikum, stimmt das?
Nicht wirklich. Das ist ja bei vielen dieser Tieropern, sagen wir mal so, denken wir an Janáček, das schlaue Füchslein, das ist ja alles auch eher eine tragische Geschichte. Und die Tiere, die stehen natürlich fabel- oder parabelhaft für Gesellschaftsschichten, meistens für Konflikte von Menschen. So ist das auch hier, wobei ich gleich vorwegnehme, ich habe ein bisschen vermisst, dass es durch die Regie wirklich eine reine Milieustudie wird, so ein bisschen in der Mad-Man-Atmosphäre dieser berühmten Fernsehserie ist das sehr düster, alles verschiedene soziale Gesellschaften, die da aufeinandertreffen. Es wird gemordet, es gibt ziemlich viel auch subkutane Gewalt da drin, wobei im Grunde ja die Grundhandlung ganz simpel ist. Ein alter Kater soll eine jüngere Kätzin heiraten und die wiederum hat aber kein Interesse an dem Alten und der ihr Lieblingstier wiederum ist ein Revoluzzer. Also da merkt man vielleicht noch die Reste, wenn man Henze ein bisschen kennt, dieses sozialkritischen oder auch kommunistischen Ansatzes, die in seinen Werken oft eine Rolle spielt. Und das, wie gesagt, jetzt sehr auf eine etwas brutale Milieustudie, ein bisschen zu sehr reduziert, fand ich.
Mhm. Nochmal kurz zu Henze und zu seiner Musik. Er selbst hat gesagt, sinistre, schräge Musik habe er zu einer sinistren, schrägen Geschichte schreiben wollen. Wie klingt diese Musik?
Die Musik ist im Gegensatz zu anderen Werken von ihm, die oft so mit dem ganz großen Orchesterapparat arbeiten, auch mit einer düsteren, dissonanten Überwältigungsästhetik, könnte man vielleicht sagen, ist diese hier eher oft kammermusikalisch eingesetzt. Und das ist spannend, wie er mit der Tradition umgeht. Also es ist ein leicht ironischer, humorvoller Umgang mit klassischen Formen, die es gibt, vor allen Dingen mit Tänzen, die dort immer wieder aufblitzen, aufleuchten. Sehr schöne einzelne Kavatinen gibt es dann und oft aber auch einen sehr durcheinandergehenden Stilmix. Hier ist mal ein kleiner Eindruck.
Wer sind Sie? Ich bin der Verteidiger.
Ja, da geht es schon ordentlich zur Sache. Und da muss man auch gleich schon die junge Dirigentin Katharina Winkor nennen, die hier mit Teilen des Bayerischen Staatsorchesters, das Ganze ist mittelgroß besetzt, wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung gegeben hat. Das ist immer ein bisschen eigenartig in diesem sehr pittoresken Rokoko-Cuvier-Theater. Man sitzt ganz nah an den Protagonisten und die Protagonisten sind in dem Fall auch die Musikerinnen und Musiker, weil der Graben ist, wenn man im Parkett sitzt, unmittelbar vor einem. Und hier ist es so, dass einzelne Musiker sogar fast bis in den Zuschauerraum hineinragen gleichsam, weil so ist einfach nicht so viel Platz im Graben. Das Schlagwerk ist auch in den Proszeniumslogen verteilt. Das ist jetzt für diesen Raum akustisch ein bisschen tricky, finde ich, weil es dann eben manchmal doch sehr laut wird. Aber Winkor macht das sehr gut. Es ist sehr, sehr präzise in Szene gesetzt, weil Tohuwabohu, Turbulenz, das hat man schnell. Aber das ist bei Henze natürlich extrem genau notiert und muss auch eben so umgesetzt werden.
Also Lob für die Dirigentin schon mal. Ich will noch mal kurz zurück zur Regisseurin kommen. Madman-Ästhetik hast du gerade gesagt. Was gibt's zur Regie und zur Inszenierung sonst noch zu sagen?
Ja, also das ist schon handwerklich sehr, sehr präzise. Das auf jeden Fall. Ich folgte dieser Handlungsentwicklung eigentlich auch wirklich sehr, sehr gerne. Sie hat auch die Nebenfiguren schön in Szene gesetzt. Und natürlich ist das immer so ein Argument. Ich will ja jetzt auch kein reines Tierstück buchstäblich unbedingt auf der Bühne sehen. Aber man merkt irgendwie, wenn man so eine Vorlage hat, also da kann man natürlich so eine leicht gebrochene Märchenwelt, könnte man draus machen. Aber bei dem erwähnten Janáček ist das ja auch oft so, dass das komplett heute getilgt wird. Es funktioniert als ganze Geschichte schon. Es endet auch tragisch. Die Katze, die Kätzin, um die es neben Lord Puff hauptsächlich geht, die stirbt und es ist ein großes, großes, trauriges
großes
Ende, das
Tohuwabohu.
Aber dann doch
ja.
Genau, okay. Sehr, sehr beklatscht wird trotzdem.
Ja, danke. Jörn-Florian Fuchs über Hans-Werner Henzes Oper Die englische Katze in München. Der Louvre in Paris ist seit dem 19. Oktober um einige wertvolle Artefakte ärmer, aber auch um Attraktionen reicher. Denn der Tatort allein zieht schon Besucher an. Die abgesperrte Apollo-Galerie, wo vor gut zwei Wochen Teile der französischen Kronjuwelen gestohlen wurden. Und auch die Straßenecke direkt an der Seine, wo die Diebe einen Möbellift aufgestellt hatten. Auch die ist zu einer Attraktion geworden. Der Coup von Paris hat mal wieder gezeigt, Kunstdiebstahl fasziniert. Und auch das ist ein Grund für den Erfolg des Deutschlandfunk-Podcasts Tatort Kunst. Aber nicht nur natürlich. Zwei Staffeln gibt's schon und heute gibt es Neues für die Ohren. 4 neue Fälle in 8 Folgen. Tatort Kunst ist zurück und damit ist auch unser Hauptermittler Stefan Koldehoff zurück. Neben Rahel Klein ist der Podcast-Host und zudem Chefreporter Kultur im Deutschlandfunk. Ich habe ihn gefragt, wer das große Interesse am Kunstdiebstahl erklärt, die große Faszination, die offensichtlich so viele weltweit teilen.
Das kann man, glaube ich, historisch sehen. Da hat einfach Hollywood viel getan. Es ist ja ein beliebtes Motiv, nicht hier und nicht nur in Ocean's 11 und den Nachfolgefilmen. Es gibt ja diese sogenannten Heist-Movies eigentlich seit den 50er, 60er Jahren, seit Über den Dächern von Nizza. Und es ist ja immer die Frage, schafft das? Wird das erwischt oder nicht? Und ich glaube, dass man da bis heute nicht wirklich zwischen Fiktion und Realität trennt. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist so eine ganz merkwürdige Robin Hood-Einstellung. Da wird irgendwas ganz Wertvolles den Reichen genommen. Und bei den öffentlichen Museen, muss ich sagen, kann ich das überhaupt nicht verstehen. Denn das ist unser aller Eigentum, das da gestohlen und nicht selten auch beschädigt oder sogar zerstört wird.
Ja, und um solche Fälle aus der wahren Welt, aus der echten Welt, geht's in Tatort Kunst auch in Staffel 3. Der erste Fall ist einer, der dem Louvre, darf man das so sagen, vielleicht ein bisschen ähnlich ist?
Naja, es gab sogar Kolleginnen, die augenzwinkernd gefragt haben, wart ihr das mit dem Louvre? Weil die wussten, dass wir genau an dem Thema schon gearbeitet hatten, nämlich an dem Diebstahl von Gold, Silber, Edelmetallen und Juwelen aus großen öffentlichen Museen. Der Louvre war ja nicht der einzige. Also ja, der Fall, über den wir berichten, das ist der Goldschatz von Manching, ein kleiner Markt in Bayern. Da sind mal keltische Goldmünzen gefunden worden. Von ungefähr 100 vor Christus stammen die. Und die sind auch gestohlen worden. Und diese Fälle ähneln sich tatsächlich alle. Weil immer mal erst entweder keine vernünftige Alarmanlage vorhanden ist oder wenn eine da war, dann war die mit einem Seitenschneider oder mit einer Heckenschere außer Kraft zu setzen. So war es auch da unten. Und es gab zunächst mal überhaupt keine Anzeichen dafür, wer denn die Täter sein könnten. Und dann gingen die Ermittlungen los. Und das sind immer Ermittlungen gegen die Zeit, weil natürlich die Gefahr besteht, dass auch solche Schätze konkret eingeschmolzen werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Material, um das geht es?
Ja, dieses Material kann man ganz leicht anonymisieren. Ein Van Gogh, ein Rembrandt und so weiter, da malt man nicht drüber, da spachtelt man nichts ab oder sowas. Der ist damit jederzeit wiedererkennbar und im Digitalzeitalter innerhalb von Minuten auch gemeldet an Flughäfen und andere Institutionen, wo so ein Bild wieder auftauchen könnte. Wir haben einen Selbstversuch gemacht. Wir haben mal geguckt, wie das mit Gold funktioniert. Wir haben natürlich nichts gestohlen. Wir haben ein altes Goldarmband genommen.
An der Schatulle der Oma.
Richtig, ganz genau so. Per Post nach Köln geschickt. Und dann bin ich damit hier in Köln zu einer Goldschmiedin gegangen und habe gesagt, kannst du mir mal zeigen, wie schnell das geht? Und habe gedacht, jetzt baut die wer weiß was auf und braucht da auch sehr lange für. Nein, dieses Armband war innerhalb von 2 bis 3 Minuten mit sehr geringer Ausrüstung, ein Tiegel, ein paar Schamottplatten, ein Bunsenbrenner, war das mal erst eine wunderbare Flüssigkeit und später dann ein Goldplättchen, das niemand mehr erkennt. Und damit hätte ich zu jedem Altgoldhändler gehen und sagen können, das hat mir Tante Trudi geschenkt, ich hätte da gerne Geld für, ich brauch's dringend, können Sie mich bitte ausbezahlen. Da kann keiner mehr was überprüfen, das Illegale ist allein der Diebstahl.
Und diese Geschichte ist eine von 4 Geschichten, das ist jetzt Staffel 3 schon. Werdet ihr, so wie man mit jeder Sendung, mit jedem Podcast schlauer wird, werdet ihr auch bei der Arbeit von Staffel zu Staffel schlauer? Werdet ihr langsam schlauer als die Ermittler?
Also wir kriegen schon viel mit und wir kriegen zum Teil auch Sachen erzählt, bei denen uns die Ermittler sagen, so das sagen wir Ihnen jetzt, aber bitte nicht weitergeben. Ein Beispiel vielleicht aus der aktuellen Staffel. Ein Kreuzverhör, habe ich immer gedacht, findet statt wie in amerikanischen Serien. Also da sitzt man an einem Tisch und dann werden Fragen gestellt. Wir haben jetzt erfahren, kein Tisch, nichts daneben. Irgendein Ermittler sitzt so nah wie möglich am Verdächtigen, wirklich nur wenige Zentimeter entfernt. Da passt vielleicht gerade mal noch ein Mikrofon dazwischen, um den richtig auch körperlich in Bedrängnis zu bringen.
Um zu riechen, ob da was faul ist.
Und das führt dann manchmal zu Geständnissen. Also auch auf solchen Ebenen, die gar nichts unmittelbar direkt mit dem Fall zu tun haben, lernen wir dazu. Und das ist das Schöne vielleicht an diesem Podcast. Kein Blut, aber viel neue Informationen und Orte, an die man sonst nicht so kommt.
Stefan Koldorf, Host des Podcasts Tatort Kunst. Die erste Doppelfolge von Staffel 3 gibt's ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema und wir kehren nochmal zurück zum Louvre. Doris Schäfer-Noske hat die Kulturmeldungen.
Knapp 3 Wochen nach dem Juwelendiebstahl hat der französische Rechnungshof heute dem Pariser Louvre eine falsche Prioritätensetzung vorgeworfen. Das sei das Ergebnis des Berichts über die vergangenen 6 Jahre, sagte der Präsident des Rechnungshofs, Pierre Moscovici.
La Cour fait le constat.
Der Rechnungshof stellt fest, dass das Museum in diesem Zeitraum öffentlichkeitswirksame, sicher auch notwendige Projekte bevorzugt hat, wie den Ankauf von Kunstobjekten. Das ging aber auf Kosten der Gebäudesanierung und der technischen Installationen und eben auch, aber nicht nur, der Sicherheit.
Statt der erforderlichen 83 Millionen Euro seien im untersuchten Zeitraum nur etwa 3 Millionen Euro in Sicherheitsmaßnahmen geflossen. Noch im vergangenen Jahr habe es in 60% der Räume des Museums keine Videokameras gegeben. Der Bericht war schon vor dem Einbruch in den Louvre fertig, wurde aber in seiner Gesamtheit erst heute vorgestellt. Der Ägypter Khaled El-Enani ist heute zum neuen Direktor der UNESCO gewählt worden. Er löst Mitte des Monats die Französin Audrey Azoulay an der Spitze der Weltkulturorganisation ab. Eine umstrittene Personalie. Der Professor für Ägyptologie leitete nämlich nicht nur das Ägyptische Museum in Kairo, sondern er war auch 6 Jahre lang Tourismusminister. Daher machen ihn Kulturschutzorganisationen wie World Heritage Watch mitverantwortlich, etwa für die Zerstörung großer Teile der historischen Totenstadt von Kairo. In Köln ist ein Konzert des Israel Philharmonic Orchestra mit Dirigent Lahav Shani durch Proteste gestört worden. Wie die Philharmonie bestätigte, mussten 2 Aktivisten von Polizeikräften aus dem Saal gebracht werden. Sie hatten beim Konzert dazwischen gerufen und dabei Israel Genozid im Gazastreifen vorgeworfen. Schmuckstücke des ehemaligen Kaisergeschlechts der Habsburger, darunter ein walnussgroßer gelber Diamant, sind offenbar nach mehr als 100 Jahren wieder aufgetaucht. Der Familienschatz soll in einem Bankschließfach in Kanada entdeckt worden sein. Wie Familienoberhaupt Karl von Habsburg jetzt berichtet, nahm seine Großmutter Kaiserin Zita wohl die Juwelen bei ihrer Flucht nach Kanada 1940 in einem Koffer mit.
Also nochmal Funkelndes zum Schluss der Kulturmeldungen von und mit Doris Schäfer-Norske. Vielen Dank. Über den Stahlgipfel im Kanzleramt erfahren Sie gleich Näheres in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.